Es geht uns in diesen Tagen um die Lehre vom Menschen. Mit einem Fremdwort heißt das Anthropologie. Das Wort Anthropologie besteht aus zwei Wörtern, vom Griechischen entlehnt. Das erste ist das Wort für Mensch, das zweite ist das Wort für Wort. Logos ist das Wort oder die Rede und Anthropos ist der Mensch. Es geht also um die Rede oder die Lehre, das Wort vom Menschen. Anthropologie ist nicht nur ein christliches Studium. Sie können das betreiben an der Universität oder Sie können in eine Bibliothek gehen und dort anthropologische Werke lesen. Dort allerdings umfasst es viel mehr, als wir in diesen Tagen besprechen können. Anthropologie in einer normalen Bibliothek könnte die ganze Kultur des Menschen einschließen. Das in sich ist eine große Bandbreite. Die Geschichte des Menschen. Man könnte, wenn man wollte, die Sprachen des Menschen dort einschließen. Der Mensch studiert eben sich selbst und alles, was mit ihm zu tun hat. Und fast die ganze Bibliothek normalerweise ist Anthropologie, obwohl sie nicht so eingeteilt wird. Wenn wir Anthropologie von dem Standpunkt der Heiligen Schrift studieren, dann können wir auch nicht gleich alles besprechen, das mit dem Menschen zu tun hat. Denn obwohl es in der Bibel primär um Gott geht, geht es auch sehr viel um den Menschen. Sehr viel in der Theologie bzw. in der Dogmatik hat mit dem Menschen zu tun, aber wir sprechen da nicht gleich von Anthropologie. Zum Beispiel in der Lehre vom Heil geht es um die Rettung von Menschen. In der Lehre von der Gemeinde geht es um den neuen Menschen und so weiter. Wenn wir Anthropologie bzw. Lehre vom Menschen in einem engeren Sinne besprechen, dann geht es da um Fundamentalanthropologie. Um die grundsätzlichen Dinge zunächst einmal, die müssen geklärt werden, bevor wir andere Dinge besprechen können. Und eigentlich in einer logischen oder sinnvollen Reihenfolge der Dogmatik müsste man zuerst von der Heiligen Schrift sprechen, man müsste dann von Gott sprechen, dem Dreieinigen, Gott im Allgemeinen und dann die Christologie besprechen und die Pneumatologie, den Heiligen Geist. Und dann könnte man vom Menschen sprechen. Und dann könnte man vom Heil und von der neuen Gemeinde und so weiter dann sprechen. Dann hätte man diese Voraussetzung. Aber eben, unser Studium lässt uns nicht immer so schön geordnet vorgehen. Und nun sind wir bei diesem Thema, bei meinem Besuch hier in Wuppertal. Und ich will drei Themen besprechen mit Ihnen, obwohl es in der Bibel noch zwei andere gibt, die sehr wesentlich wären. Zum Beispiel die Bestimmung des Menschen, wobei wir zwei Themen besprechen, wodurch wird der Menschen bestimmt und wozu. Und das andere Thema wäre die Eschatologie des Menschen. Aber die kann man auch unter der allgemeinen Eschatologie besprechen. Die Themen, die ich in diesen Tagen mit Ihnen besprechen will, sind Wesen des Menschen, die Anfänge oder über die Anfänge des Menschen und von der Sünde des Menschen. Fangen wir beim ersten an und ich will Ihnen gleich etwas sagen zu meiner Gliederung, denn die meisten, ich glaube, wir haben hier nur zwei oder drei besuchsweise, hier noch ein anderer, die normalerweise dabei waren. Ich gebrauche vier Symbole in meiner Gliederung. Ich gebrauche nicht die, die in der Wirtschaft bekannt ist. Die genügt mir nicht. Ich gebrauche vier Symbole, zwei Zahlensymbole und zwei Buchstabensymbole. Die Zahlensymbole sind römische Zahlen und arabische Zahlen. Arabische Zahlen sind unsere normalen Zahlen. Und die Buchstaben sind die großen und die kleinen. Und diese werden abwechselnd gebraucht. Zum Beispiel jetzt römisch 1, groß A, arabisch 1, klein A. Und diese vier werden wiederholt gebraucht, sodass man fast unendlich untergliedern kann, aufteilen kann. Das hat den Vorteil, dass wenn man irgendein Symbol sieht, man weiß genau, in welcher Stufe man ist. Man muss nicht eine Reihe von Zahlen zuerst aufzählen, um zu wissen, wo man ist. In der ersten Gliederungsstufe dieser vier Symbole folgt nur ein Punkt. In der zweiten Gliederungsstufe folgen zwei Punkte, das heißt ein Doppelpunkt. In der dritten Gliederungsstufe kommt ein Punkt vor dem Symbol und in der vierten ein Doppelpunkt. Ich weiß nicht, ob wir weitergehen werden, aber jetzt wissen Sie, was gemeint ist, wenn ich mit einmal römisch 1 Doppelpunkt sage, dann sind wir in der fünften Stufe. Also, wir beginnen mit römisch 1. Es wäre nicht notwendig, diese Gliederungsidentifizierungen zu gebrauchen, das heißt zu erwähnen besser, aber ich habe erlebt, dass es normalerweise für den Studenten oder den Schüler eine Hilfe ist, wenn er sofort die Gliederung hat, dann muss er das nicht erst später selbst machen. Und so lange dauert es auch nicht. Und für mich ist eine Hilfe, das ist eben die Art und Weise, wie ich denke. Ich denke weniger in Paragraphen als in, ich denke homiletisch, obwohl ich kein Homiletiker bin. Also römisch 1 vom Wesen des Menschen und das ist unser erstes Thema. Und wir teilen gleich auf, groß A, Punkt, vom Grundwesen des Menschen, vom Grundwesen des Menschen. Und hier geht es erstens, arabisch 1, Punkt. Wir machen eine Aussage und die will ich dann gleich belegen. In Bezug auf seine Grundbestandteile, in Bezug auf seine Grundbestandteile ist der Mensch 2. Er hat 2 Grundbestandteile. Welche Gründe gibt es hierfür? Klein a, Punkt. Die Schrift spricht von einem äußeren und einem inneren Menschen. Die Schrift spricht von einem äußeren und einem inneren Menschen. Und jetzt wollen wir unsere Bibel zur Hand nehmen. Und ich will eine Anzahl von Stellen mit Ihnen lesen, die dieses zeigen. Wir schlagen zuerst die zweite Seite auf. 1. Mose 2. Vers 7. Da bildete Gott, Jahwe, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebende Seele. Die Grundbestandteile oder der Grundbestandteile sind 2 und das Ganze heißt jetzt Seele. Er war eine Hülle, hat Leben bekommen und ist somit Mensch geworden. Wir kommen zum Neuen Testament, Lukas 11. Lukas 11. Die Verse 39 und 40. Da sagte der Herr zu ihm: Nun, ihr Pharisäer, ihr reinigt die Außenseite des Bechers und der Schüssel, euer Inneres aber ist voll Raub und Bosheit. Ihr Toren, hat nicht der, das Äußere schuf, auch das Innere gemacht? Hier spricht Jesus von einem äußeren und einem inneren Menschen im Vergleich mit einem Gefäß. Kapitel 16, Verse 22 und 23. Es begab sich, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er Abraham von fern und Lazarus in seinem Schoß. Der Reiche stirbt, wird begraben, seine Hülle wird begraben, die bleibt auf dieser Erde. Er geht ins Jenseits. Hier wird von zwei Teilen gesprochen, die auseinanderklaffen beim Tod. Römer 7. Römer 7, Verse 22 bis 24. Ich habe Freude am Gesetz Gottes, nach dem inneren Menschen. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meines Denksinnes Krieg führt und mich nimmt und zu einem Gefangenen des Gesetzes der Sünde macht, welches in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich befreien aus diesem Leibe des Todes? Paulus spricht hier von einem inneren Menschen und von seinem Leib oder seinen Gliedern, also dem äußeren Menschen. 2. Korinther 4, 2. Korinther 4, Vers 7. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, in irdenen Gefäßen. Der Schatz befindet sich in einem Gefäß, das aus Ton, aus der Erde gemacht ist. Da nimmt Paulus Bezug auf die Schöpfung des Menschen. Er wurde aus der Erde geformt und der spricht hier von seinem Leib. Das heißt, der Leib ist ein sehr zerbrechliches Wesen. Und das ewige Leben, das Evangelium, das uns das Leben bringt, befindet sich nun in diesem Schatz. Mit anderen Worten, der innere Mensch ist erfasst worden vom Evangelium, nicht der äußere. Diese Veränderung steht noch bevor. Vers 16. Darum ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird jedoch der innere Tag für Tag erneuert. Hier spricht Paulus wieder von einem inneren und einem äußeren Menschen. Kapitel 5, Verse 1 bis 6. Wir wissen, dass, wenn unser irdisches Haus, dies ist unser Leib, unsere Hülle, ein Zelt, abgebrochen wird, wir ein Gebäude von Gott haben. Das erste Haus ist wie ein Zelt, wackelig, zerbrechlich. Das nächste Haus nennt er ein Gebäude, das ist der Auferstehungsleib. Der wird dauerhafter sein. Wenn dieses erste Zelt, dieses erste Haus abgebrochen wird durch den Tod, wissen wir, dass wir ein Gebäude von Gott haben, ein Haus nicht mit Händen gemacht, ein ewiges in den Himmel, denn in diesem seufzen wir ja, uns danach sehnend, mit unserer Behausung, die aus dem Himmel ist, überkleidet zu werden. Und wenn wir Bekleidete sind, werden wir nicht nackt erfunden werden. Das ist nicht der Sinn, dass wir in einem Zwischenzustand bleiben, in dem wir keinen Leib haben, kein Haus. Denn auch wir, die wir im Zelt sind, die wir noch nicht so weit sind, noch nicht gestorben sind, seufzen als Beladene, als solche, die nicht entkleidet, Das ist nicht der Sinn. Das war das griechische Denken. Der empfand, Platon und andere empfanden den Leib als etwas Lästiges. Und sie wollten diesen Leib los sein. Paulus sagt, das ist nicht unser Denken. Es geht nicht grundsätzlich um das Loswerden unseres Leibes. Wir wollen einen Leib, nur wollen wir einen anderen haben. Und wir haben ein Recht, dieses zu erwarten, weil Gott das versprochen hat. Wir suchen also nicht entkleidet, sondern überkleidet zu werden, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der aber, der an uns arbeitete und uns eben dazu bereitete, ist Gott. Er hat schon begonnen, mit dem Heil zu wirken in uns und bereitet uns vor für dieses. Der uns auch das Pfand des Geistes gab. Er ist die Ansage dafür, dass die Voraussage, er verbirgt dieses. Da wir also jederzeit guten Mutes sind und während wir wissen, dass wir, wenn wir in dem Leibe daheim sind, von dem Herrn in der Ferne sind. Also Paulus spricht davon, dass man im Leib ist, dann aber noch nicht gestorben ist. Wenn man dann stirbt, hat man keinen Leib und in der Auferstehung bekommt man einen neuen Leib. Er spricht also von zwei Grundteilen des Menschen, von einem inneren und einem äußeren Teil. Aus diesem Grunde sagen wir, der Mensch ist zwei. Aber ich gebe noch einen anderen Grund an, unter klein b. In der Schrift können die Begriffe Herz, Seele und Geist auswechselnd denselben inneren Menschen bezeichnen. Herz, Seele und Geist können alle gleichwohl diesen inneren Menschen bezeichnen, von dem wir eben gesprochen haben. Ich will uns erst Schriftstellen, die über das Herz sprechen. Also Römisch 1, Doppelpunkt. Wir unterteilen also klein b. Römisch 1, Doppelpunkt. Es gibt Schriftstellen, in welchen der Begriff Herz für den inneren Menschen gebraucht wird. 1. Samuel 16, Vers 7. Bei der Wahl eines neuen Königs tendiert Samuel dazu, oder könnte dazu tendieren, den äußerlich schön aussehenden Sohn Jesses zu wählen. Aber Gott bestimmte ja, und Gott erinnert ihn daran, dieses Mal wird es nicht so sein wie beim ersten Mal. Es schien, als ob Saul wegen seiner äußeren Vorteile, er war sehr groß, gewachsen, war offenbar wohl auch schön aussehend, ist kein Maßstab, sagt Gott. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, und das ist der Leib. Gott aber sieht das Herz an, das heißt das Innere. So wie unser Herz, welches ja das Maßgebende für unser Leben ist, aber unsichtbar ist, so ist es auch mit dem ganzen Menschen. Sein wesentlicher Teil ist unsichtbar, das ist der innere Teil. Und so wird der innere Teil des Menschen, der geistliche, mit einem Herz, mit dem Herzen verglichen. Psalm 51, Vers 12. Psalm 51, Vers 12. Im Hebräischen, besonders in den Psalmen, aber auch sonst bei den Propheten vielleicht, wird manchmal eine Wahrheit zweimal ausgedrückt, beim zweiten Mal ein wenig anders, aber es geht um dieselbe Sache. Wenn David sagt, schaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist, dann ist das dasselbe. Er meint, dass er in seinem Gewissen wieder neu werden möchte. Er fühlt sich furchtbar verunreinigt und zu Recht. Und er möchte, dass Gott ihn reinigen würde und ihm also gleichsam ein neues inneres Wesen schenken möchte. Ezechiel 11, Dort haben wir die Verheißung, dass das grundsätzlich noch einmal kommt. Das heißt, von jener Warte aus. Der Israelit bekommt die Verheißung von Gott, dass er eines Tages ein neues Herz, ein neues Inneres bekommt. Ezechiel 11, Vers 19, die Parallelstelle und die deutlichere ist Ezechiel 36, Vers 26 und 27. Ezechiel 36, Verse 26 und 27. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Und dieses neue Herz und der neue Geist kommen durch den Geist Gottes, der ebenfalls ins Innere gelegt werden wird. Ich werde meinen Geist in euch legen. Sodass Paulus später sagen kann, wenn das sich erfüllt, dass der Leib der Tempel dieses Geistes ist, weil der Geist im Geist des Menschen ist. Markus 7. Markus 7, Vers 15. Es ist nichts außerhalb des Menschen, das, wenn es in ihn hineingeht, ihn verunreinigen kann, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Dieses Innere kann das Herz genannt werden, Verse 19 bis 23. Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch. Herz ist also das Gegenstück vom Leib und wird auf dem natürlichen Wege, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. Er sagte aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen hervor die bösen Gedanken, Unzucht, Mord, Diebstahl, Ehebruch, Geiz, Bosheit, Betrug, Üppigkeit, Neid, Lästerung, Hoffart, Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. 1. Thessalonicher 2. 1. Thessalonicher 2, Vers 17. Aber wir, Brüder, nachdem wir euer für eine kleine Zeit beraubt waren, dem Gesichte, nicht dem Herzen nach. Hier haben wir die gleiche Formulierung wie bei Samuel. Wenn Gott zu Samuel sagt, der Mensch sieht das Äußere, das Sichtbare. Gott aber sieht das Herz an. Das Äußere ist das Gesichtliche und das Innere ist das Herz. 1. Petrus 3. 1. Petrus 3, 3 und 4. Er spricht von den Frauen, dessen Schmuck nicht bestehe im Äußeren, in Haarflechten, Goldumhängen, Kleider anlegen, sondern im verborgenen Menschen des Herzens. Der Innere ist auch ein Mensch, das Herz ist ein Mensch, der innere Mensch. Im Unverderblichen des sanftmütigen und stillen Geistes. Hier werden Herz und Geist wieder auswechselnd gebraucht, welches vor Gott von hohem Wert ist. Diese Stellen zeigen uns, dass das Wort Herz für den inneren Menschen gebraucht wird. Römisch 2, Doppelpunkt. Ebenso der Begriff Seele. Wir wollen jetzt Schriftstellen lesen, die den Begriff Seele auch für den inneren Menschen gebrauchen können. Genauso wie Herz für den inneren Menschen gebraucht wird, kann auch Seele für den inneren Menschen gebraucht werden. 1. Mose 35, Vers 18. Rahel stirbt und ihre Seele entflieht. Ihre Leiche wird begraben, aber ihre Seele ist nicht mehr in der Leiche. Da ist Seele der innere Teil Und das, was beerdigt wird, ist der äußere Teil. 1. Könige 17. 1. Könige 17. Vers 21. Dort haben wir Elia und die Witwe oder die Frau von Zarpat. Da heißt es, wenn der Junge wieder zu neuem Leben kommt, seine Seele kehrt wieder. Der geistliche Teil war weg, seine Hülle war noch da, aber wenn er wieder zu neuem Leben kommt, Elia weckt ihn von den Toten auf, dann kehrt seine Seele, der innere Mensch, der eigentliche Mensch, wieder in seine Hülle. Hiob 11. Hiob 11, Vers 20. Die Augen der Gottlosen verschmachten, ihre Zuflucht geht ihnen verloren und ihre Hoffnung ist das Aushauchen der Seele. Der Leib haucht und wenn er den letzten Hauch tut, dann entflieht die Seele aus dem Körper. Kapitel 14, Vers 22. Sein Fleisch empfindet nur seine eigenen Schmerzen und seine Seele trauert nur über sich selbst. Da spricht er von den zwei Teilen des Menschen und nennt sie Fleisch und Seele. Psalm 141 betet der Psalmist in Vers 8. Schütte meine Seele nicht aus. Da wird der äußere Mensch mit einem Gefäß verglichen und die Seele ist der Inhalt und er bittet, dass er nicht sterben möchte mit den Worten, schütte meine Seele nicht aus. Jeremia 15, Vers 9, am Anfang des Verses sagt der Prophet, Jeremia 15, Vers 9, die, welche 7 Kinder geboren hat, ist verwelkt. Sie hauchte ihre Seele aus. Sie ist gestorben, hauchte ihre Seele aus. Matthäus 10, Matthäus 10, Vers 28, Vers 28. Jesus sagt zu seinen Jüngern, sie können mit Verfolgung rechnen und sogar mit Tod, aber sie sollen keine Angst haben, denn der Mensch kann nur den Leib töten, aber nicht die Seele, das eigentliche Leben. Fürchtet euch aber vor dem, der beides in den Tod schicken kann, Leib und Seele. Und noch eine Stelle, 3. Johannesbrief, Kapitel 2. Dort wünscht der Apostel seinem Briefempfänger gute Gesundheit, dass die Seele gesund sein möchte wie der Leib und der Leib wie die Seele. Die zwei Teile und den inneren Teil nennt er Seele. Römisch 3. Wir kommen zum Begriff Geist. Auch der Geist, beziehungsweise der Begriff Geist, kann verwendet werden, genauso wie Herz oder Seele, für diesen inneren Menschen, als Bezeichnung dafür. Und wir wollen jetzt Schriftstellen lesen, die den Begriff Geist ebenfalls für den inneren Menschen gebrauchen. So sehen wir, dass diese drei auswechselnd gebraucht werden können. 4. Mose 16. 4. Mose 16, Vers 22. Sie fielen aber auf ihr Angesicht und sagten, Gott, du Gott der Geister alles Fleisches, ein Mann hat gesündigt und du willst über die ganze Gemeinde zürnen. Fleisch bezieht sich auf die Leibhaftigkeit des Menschen hier, Und was diesem Fleisch innewohnt, ist Geist. Und Gott ist der Gott dieser Geister. Das heißt, Geister, das sind die eigentlichen Menschen. Die wohnen im Fleisch. Damit will gesagt werden, dass der Mensch eigentlich in einem sehr vergänglichen, zerbrechlichen Gehäuse wohnt. Dann sind wir wieder genötigt, eine Pause einzusetzen.